Erst einmal herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme und all die Gebete auch über die letzten Wochen. Und wir sind weiterhin gespannt, wo uns der Herr auch jetzt weiter unterkommen lässt. Aber wir wollen genau das tun, was die Bibel uns lehrt, dass wir ihm folgen und ihm vertrauen und einfach auch für all die auf uns zugekommen sind, sind wir sehr dankbar und auch letztes Wochenende dabei zu sein beim Café Woanders und die Gemeinschaft dort und einfach euch schon ein bisschen kennenzulernen. Die einigen schon ein bisschen mehr, die anderen noch ein bisschen weniger. Aber wir freuen uns einfach hier zu sein, Gemeinschaft hier zu erleben und den gemeinsamen Herrn mit ihm, miteinander zu ihm zu wachsen. Und wir freuen uns, dass wir daran Anteil haben dürfen. Dann waren wir auch mit dabei, als wir in den vergangenen Wochen von der zukünftigen Herrlichkeit gehört haben. Ich hoffe, es war einfach eine Ermutigung für dich, sehen, was der Herr alles für uns noch bereithält, die seine Kinder sind. Wir haben das und jemand hatte, ich glaube, im Männergebetstag, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, hatte Jeff gefragt, ja, was kommt denn dann als nächstes? Und dann hat jemand gesagt, ja, danach nach Offenbarung sind nur noch die Karten da. Wir werden jetzt keine Karten lesen, in welchem Sinn auch immer, sondern wir gehen zurück zu Lukas, zu Jesu erstem Kommen, zumindest für heute. Und zwar zu der Berufung seiner Jünger in Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 5, du kannst es schon aufschlagen. Wir werden gleich die Verse 1 bis 11 lesen. Und während du das aufschlägst, ein bisschen Hintergrund. Die Jünger hatten schon einiges von Jesus gehört. Aber dieser Tag sollte zumindest das Leben von Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus für immer verändern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Vielleicht sagst du, ja, ich habe schon einiges gehört, aber irgendwie ist alles so in seinem Trott drin und wirklich verändert fühle ich mich nicht. Dieser Bericht ist von Gott uns gegeben worden, um uns zu zeigen, wie er wirkt, wie er auch Veränderung hervorbringt. Und das wollen wir sehen. Und ich will aber, bevor ich Lukas 5 lese, uns zeigen, dass das die ganze Absicht von Lukas ist. Also lese ich noch einmal aus Lukas 1, Vers 4. Da gibt Lukas nämlich seine Erklärung und er sagt, dass er zu Theophilus schreibt, ich lese noch Vers 3 mit, er schreibt, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu schreiben, vortrefflichster Theophilus, damit, hier ist warum ich das schreibe, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Ich möchte, dass du gewiss bist, dieses ist so geschehen und Jesus Christus hat dieses vollbracht und er ist, wer er behauptet zu sein. Und er schreibt dann auch über die Jünger, wie sie Jesus kennengelernt haben und wie Gott in ihnen gewirkt hat und wie sie seine Nachfolger geworden sind. Und vielleicht hast du bisher viel gehört. Aber du hast noch nie dein Vertrauen zur Vergebung der Sünde in Jesus Christus gesetzt. Das ist die Botschaft für dich. Aber vielleicht bist du hier und du sagst, ja, das habe ich getan. Dann ist diese Botschaft auch für dich. Als Ermutigung in der Nachfolge. Wir wollen vier Gründe betrachten, Jesus nachzufolgen. Aber zuerst den Text lesen. Lukas 5, Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm, das ist zu Jesus, drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lass die Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet, nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Wollen, wie gesagt, vier Gründe sehen, Jesus nachzufolgen. Der erste Grund ist, Jesus hat eine einzigartige Botschaft. Die Leute drängten sich hier, um Jesus zu hören und genau um das Wort Gottes zu hören, steht hier in Vers 1. Sie wussten, dass hier etwas Besonderes war, dass wenn er predigte, das war nicht einfach nur Geschichten, das war eine Autorität, die dahinter war. Und sie wussten, es ist Gott, der durch ihn spricht. In der Bergpredigt ist auch diese Erkenntnis am Ende der Bergpredigt. Und ich lese das kurz vor, das ist in Matthäus Kapitel 7. Sie haben die Predigt von ihm gehört und die Reaktion war, Verse 28 und 29 in Matthäus 7. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hatte, nicht wie die Schriftgelehrten. Sie merkten, hier war etwas anders. Er zitiert nicht immer nur mal den und mal den. Und er hat, wenn er redet, er sagt, dieses ist, was der Herr sagt. Es war Gottes Autorität. Und er hat nicht einfach Vorschläge zu einem besseren Leben gemacht. Wenn du heutzutage in die Bibliotheken gehst oder in die Läden gehst, dann hast du immer eine Riesenabteilung mit Selbsthilfe. Ja, dieses, um dein Selbstwertgefühl zu erhöhen und dieses, um jenes zu machen und Angebote von fernöstlichen Sachen, transzendale Meditation, Yoga und alles Mögliche, hast du hier nicht. Er sagte, hier ist, was Gott uns sagen möchte. Und er bietet uns ewiges Leben an. So sind wir nicht hier. So sind die Predigten nicht dazu da, um mit Geschichten zu unterhalten, sondern um auf Christus, auf den Retter zu verweisen. Lukas schreibt nicht, um seine Erlebnisse zu erzählen. Die meisten Leute erzählen immer gerne von sich und was sie erlebt haben. Lukas war hier noch gar nicht dabei gewesen. Aber selbst in den Berichten, wo er drin ist, erwähnt sich nie bei Namen. Es gibt in der Apostelgeschichte ein paar Wir-Berichte, da sagt er, wir waren unterwegs, also war er mit dabei. Aber es geht ihm darum, von Christus zu berichten und um Argumente zu liefern, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Denn ich habe am Anfang schon erwähnt, wie er schreibt, ich schreibe dieses, damit ihr die Gewissheit wisst. Und am Ende, in Lukas 24, beendet er seinen Bericht mit dem auferstandenen Herrn. Und dann schreibt er in Vers 44 von Lukas 24, er, Jesus, aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und im Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Er berichtet davon und sagte, hier ist dieser und er hat all das erfüllt, was Gott 400, 500, 700, 1000, 1400 Jahre im Voraus angekündigt hatte, dass er den Retter senden wird, dass er einen Weg finden wird, um uns Menschen zu sich zu bringen. Und hier kommt jetzt Jesus auf die Erde. Die Menschen merken, hier ist etwas anderes. Das ist nicht einfach ein Religionsstifter. Das ist nicht einfach jemand, der Prinzipien für ein besseres Leben lehrt. Der nicht sagt, die 5 Methoden oder die 7 Wege zur Besserung, sondern der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater im Himmel als nur durch mich, durch Glauben an mich. Nein, hier ist was anderes. Er ist nicht einfach nur ein Lehrer, der sagt, das sollst du machen, hör auf damit, das ist zu tun, lass das. Sondern der sagt, komm, komm zu mir. Ich bin der Weg. Ich bringe dich sicher hin. Wir sind natürlich auch ein bisschen neu in der Gegend und wenn ich fahre, ich brauche immer noch das Navigationssystem, damit ich weiß, wie ich dann von A nach B komme. Und Jesus gibt nicht nur die Beschreibung und sagt, okay, 300 Meter, dann rechts, dann 2 Kilometer und dann wieder links, sondern er sagt, ich komme mit. Ich führe dich den Weg, der sicher ans Ziel führt. Und er führt zum ewigen Leben. Er spricht darüber. Und er sagte, dazu bin ich gekommen. In Johannes 17 betet er. Und ich will zeigen, dass das wirklich sein Anliegen auch war. In Johannes 17 betet er zum Vater. Und er sagt in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hierin ist ewiges Leben. Nämlich, dass wir den lebendigen Gott erkennen. Nicht einfach nur irgendwas Gott nennen. Viele Leute glauben an einen Gott, den sie sich irgendwie vorstellen. Aber an den wahren, existierenden Gott. Nicht eine Vorstellung in unseren Köpfen, sondern den lebendigen Gott und den du gesandt hast, nämlich sich selber, Jesus Christus. Und mit erkennen meint er hier nicht nur ein paar Fakten zu kennen, sondern ihn persönlich zu kennen, ihm zu vertrauen, ihn zu erfahren, wie er ist, wie er dich, wie er mich liebt. Wir wissen nicht, was Jesus in Lukas 5 genau gepredigt hat. Aber er lehrte sie von Gott. Aber wenn wir zurückkommen zu Lukas 5, vielleicht hast du die Bibel noch dazu aufgeschlagen, dann lesen wir in Vers 3, nachdem er die Schiffe vom Schiff aus predigt, setzte er sich und lehrte die Volksmenge. Er lehrte sie von Gott. Wobei Petrus, als er das zuerst hörte, gar nicht so begeistert war. Weil die ganze Menschenmenge drängte sich heran, um das Wort Gottes zu hören. Hatten wir gelesen, Vers 1. Was macht Petrus? Steht auch in deiner Bibel. Er macht seine Arbeit weiter. Ich bin so dankbar, ihr sitzt alle hier und hört aufmerksam zu und da ist keiner, der mal nebenbei, ich weiß nicht, was auf den Handys ist, aber ja, der nebenbei noch sagt, ja, ich muss noch kurz meine Arbeit zu Ende schreiben. Die Kinder machen Notizen von der Predigt, nicht ihre Hausaufgaben noch schnell zu Ende. Ja, aber Petrus war da, der machte die Netze weiter, der machte seine Arbeit weiter und stand daneben. Aber dann sprach Jesus ihn persönlich an. Das finden wir ab Vers 4. Als er zu reden aufgehört hatte, als die Predigt zu Ende war, sprach er zu Simon, fahr hinaus in die Tiefe. Und wir haben diesen Abschnitt gelesen. Und dann kommt dieser überwältigende Fischfang. Jesus beließ es nicht bei der Predigt. Oder so rum formuliert, zweitens, Jesus kümmert sich persönlich. Er hat zu den Volksmengen gepredigt, aber die Jünger hat er persönlich geformt. Die Volksmengen, da hast du einige davon, die dem Herrn folgen und einige, die nur aus Interesse dazustoßen. Aber das ist nicht, wo Leben verändert werden. Er hat dann später zu den Volksmengen in Gleichnissen geredet. Und was war mit den Jüngern? Die kamen anschließend zu ihm und sagten, erklär uns, was das bedeutet. Und sie sind mit ihm gewandelt, sie haben ihn erlebt. Gott möchte nicht nur, dass wir Geschichten über ihn kennen. Er möchte persönlich Gemeinschaft mit dir haben. Christlicher Glaube an sich ist nicht eine Religion, ist nicht etwas, was du tust, um einen Weg zu Gott zu finden. Es ist eine Gemeinschaft mit Gott, die er anbietet. Und hier fordert der Petrus nach der Predigt dazu auf, ein weiteres Mal die Netze auszuwerfen. Und Petrus sagt etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, auf dein Wort hin werde ich es tun. Er sagte, weil du es sagst, Herr, ich werde es tun, auch wenn das in meinem Kopf gerade gar keinen Sinn macht. Und er erzählt ihm das. Er sagt, okay, wir waren die ganze Nacht draußen, haben gefischt. Weil das ist für zum Fischen die beste Zeit. Vertrau uns, wir sind seit Geburt hier am See Genezareth groß geworden. Alle fahren immer nachts raus, weil tagsüber Licht ist da, die Fische sehen die Netze und sagen, da schwimme ich doch nicht rein. Ja? Er sagte, wir haben das immer so gemacht. Aber auf dein Wort hin werde ich es tun. Und hier ist, was ich möchte, dass wir davon mitnehmen. Er hatte zwar seine Zweifel, zu dieser Zeit, und das hat noch nie geklappt, seine Erfahrung spricht dagegen. Aber er tat, was Jesus sagte. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Fragen. Wieso das denn? Das verstehe ich nicht. Aber Glaube ist die Inanspruchnahme der Verheißungen Gottes und der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Wenn ich das nochmal sagen. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Fragen. Aber Glaube ist die Inanspruchnahme der Verheißung Gottes und der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Mit anderen Worten, Glaube ist nicht, ich glaube jetzt und ich habe keine Bedenken mehr, keine Fragen mehr. Ich bin jetzt dieser Supermensch, volle Vertrauen, ich habe nie irgendwelche Bedenken. Weil manchmal ist das so in unseren Köpfen drin und dann, wenn wir selber Fragen haben oder an etwas zweifeln und sagen, das verstehe ich nicht, dann denken wir, ich bin der Einzige, vielleicht glaube ich gar nicht, vielleicht bin ich nicht errettet, vielleicht mag Gott mich nicht. Petrus sagte, Jesus, allen Ernstes, jetzt zu dieser Zeit, du weißt, dass das noch nie jemand so gemacht hat. Nicht, ich habe keine Fragen, aber ich tue es trotzdem, weil du es gesagt hast. Das ist der Glaube. Wir lesen in Hebräer 11, wie die Glaubenshelden, wie sie vorgelebt haben. Und wir lesen über Abraham und Sarah, wie sie nicht schwach wurden im Glauben. Und du liest in 1. Mose und kratzt dich und sagst, die haben drüber gelacht, als Gott ihnen das gesagt hat. Du wirst einen Sohn haben in deinem Alter. Wirklich? Hast du vergessen? Wir sind ein bisschen zu alt dafür. Aber sie haben gesagt, Gott hat es gesagt. Wir werden ihm vertrauen. Auch wenn wir keine Ahnung haben, wann und wie das geschehen soll. Und sie zu dem Zeitpunkt, die Verheißung kam mit 75, das Kind kam mit 100. 25 Jahre gewartet haben. Und zwischendurch auch gedacht haben, es muss irgendwie einen anderen Weg geben, weil das klappt irgendwie nicht. Und trotzdem sagt Gott, sie haben mir weiter vertraut. Nicht, sie haben nicht zwischendurch Fragen gehabt, aber sie haben das getan, was ich gesagt habe. Sie sind dorthin gegangen, wo ich sie gesandt habe. Das ist Glaube. Gott, du hast dieses gesagt und ich nehme das in Anspruch. Das erleben wir gerade persönlich. Jesus hat verheißen, der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 33. Und wir hatten das, die Frage dazu letzten Sonntag bei Café Woanders, zumindest wo wir waren. Was bedeutet es? Konkret, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Denn Matthäus 6, 33 steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, nämlich das Nötige, wird euch hinzugefügt werden. Okay? Trachtet, strebt nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und ich glaube, da ist die Antwort dazu, was das bedeutet. Das, was vor Gott recht ist. Das, was er möchte. Und das sieht natürlich je nach Situation ein bisschen unterschiedlich aus. In dieser Situation war es, sie fahren raus und gehen fischen. Manchmal ist es Gottes Wille, leg dich hin und kurier dich aus. Manchmal ist es, geh in Gottesdienst. Manchmal ist es, verbringe Zeit mit der Familie. Manchmal ist es, rede ein Wort zu deinem Nachbarn. Er gibt es nicht konkret vor, weil der Glaube ist nicht eine Liste. Es ist nicht, okay, tu dies pro Tag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann bist du gut. Sondern es ist, wandle mit dem Herrn, höre darauf, wie er führt und leitet. Tue, wie er uns leitet durch sein Wort. Und das hieß weder für die Jünger damals, noch für uns heute, dass es keine Herausforderung gibt. Es ist nicht Glaube und all deine Probleme sind behoben. Es gibt eine Richtung, die das lehrt. Vielleicht hast du schon vom Wohlstandsevangelium gehört. Die sagen etwas in die Richtung. Die sagen, wenn du nur genug glaubst, dann bist du reich und gesund und hast keine Probleme. Problem ist, es ist nicht wahr, es ist nicht biblisch und Gott hat es nie versprochen. Sondern er sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und Kreuz stand noch nie für Reichtum. Okay? Und Jesus selber hat gesagt, als jemand ihm nachfolgen wollte, einer der Schriftgelehrten, in Matthäus 8, Vers 20, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Und hier, wir haben das Ende des Berichtes schon gelesen, er fordert Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, das sind erstmal die ersten vier hier, nachher, wir wissen, kommen noch acht dazu, die permanent mit ihm wandeln. Er fordert sie auf und sagt, komm, folgt mir nach. Aber ich habe nicht, wo ich das Haupt hinlege. Ich gebe euch keine irdischen Garantien. Ich verspreche auch nicht, dass es hier immer leicht wird. Die haben noch einiges mit ihm erlebt. Hier hatten sie einen großen Fischfang. Die sind später wieder auf dem Boot auf dem See und es kommt ein Sturm. Und die Boote füllen sich wieder, diesmal nicht mit Fischen, sondern mit Wasser. Sie haben Angst und sagen, Jesus, wach auf, wir sterben hier. Und er beruhigt das Meer mit dem Wort seines Mundes. Manchmal nimmt der Herr nicht die Situation, dass es gar nicht erst zu den Problemen kommt. Das hätten wir manchmal gerne. Ja, wir bitten, Herr, bahne du den Weg und alle Probleme links und rechts schaffe du beiseite und dann, ja, so wie beim Roten Meer, du nimmst alles beiseite. Aber selbst beim Roten Meer waren die Ägypter hinter ihm. Er hat nicht die Probleme alle weggenommen. Aber in dem Moment hat er dann geführt und hat versorgt. Wenn wir Vertrauen ihm folgen. Er ist allgegenwärtig, er ist da, er will helfen, wie das auch die Jünger mit ihm erlebt haben. Nun fordert Jesus nie von allen, alles zu verlassen, ihm nachzufolgen. Auch damals nicht, auch heute nicht. Aber bei diesen Jüngern hier hat er es gefordert. Und sie haben am meisten mit ihm erlebt. Nur die vier Jünger waren hier bei diesem Wunder dabei und haben das direkt vor Ort miterlebt. Und so, Gott möchte, dass wir ihn persönlich kennenlernen, dass wir seine Führung erleben. Wir müssen sein Wort in Anspruch nehmen. nach seinem Reich trachten, zu sagen, Gott, was verherrlicht dich? Was möchtest du von mir? Du möchtest, dass ich mit der Person rede. Du möchtest, dass ich dich noch besser kennenlerne durch dein Wort, dass ich hier stille Zeit habe, dass ich diesen Kurs belege, dass ich zur Bibelstunde komme, was auch immer. Ja, und zu sagen, Herr, ich will tun, was du sagst. Und ich bin gespannt, wie du mich damit auch weiter formst und leitest. Und Petrus hat dieses hier erlebt, wie Jesus sich persönlich um ihn kümmert. Nicht nur eine Predigt gehalten hat, sondern dass er ihn persönlich erfahren durfte bei diesem Fischfang. Und was war seine Reaktion? Hey, stell dir das vor, weil das ist eigentlich komisch. Du wusstest nicht, dass die Bibel komisch ist. Lies mal und denk mal drüber nach. Petrus erkennt das, versucht das erst noch selber zu retten, indem er seine Freunde dazu ruft. Dann werden beide Boote voll mit diesen Fischen. Jetzt sind die Boote voll mit den Fischen und er fiel zu den Knien Jesu nieder, also irgendwo zwischen die Fische, weil die waren mittlerweile überall. Ja? Und sprach, hier wird's komisch, Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Okay. Die sind mitten auf dem See Genezareth, mitten zwischen den Fischen und er sagt, geh weg von mir. Überleg mal, wohin soll er denn gehen? Spring raus? Er wollte natürlich nicht wirklich, dass er weggeht. Aber hier ist, was er lernte. Er erkannte, wer Jesus ist und wer er ist. Und wir folgen Jesus nach, weil er Sünder liebt. Er fällt vor Jesus auf die Knie. Und wir hatten das vor kurzem in Offenbarung. War es letzte Woche noch? Als Johannes vor dem Engel niederfiel. Und was sagt der Engel? Tu das nicht. Bete Gott an. Jesus sagt nicht, steh auf. Er nimmt es an. Er ist Gott. Okay? Aber Petrus erkennt hier, mit wem er es zu tun hat. Vorher, das Wort für Herr, das er vorher gebraucht hat, auf dein Wort hin, Herr, war ein anderes. Hier gebraucht er das typische Wort für Herr, für Autorität, Kyrios auf Griechisch. Das ist aus dem Grund wichtig. Ich glaube nicht, dass er das alles zu dem Ausmaß verstanden hat, aber es ist genau das Wort, womit das hebräische Alte Testament das Wort für Gott übersetzt hat. Er benutzt den Ausdruck für Herr Gott. Ich glaube nicht, dass er das zu diesem Zeitpunkt voll verstanden hat, aber das ist genau, was richtig ist. Er hat besser gesagt, als er selber verstanden hat. Zu diesem Zeitpunkt, er hat es später begriffen. Aber er versteht auf jeden Fall hier schon, ich bin es nicht wert. Und manchmal, wir lesen von den Aposteln, wir lesen von Petrus oder auch von Paulus und von Johannes und wir sagten, oh, das sind Männer des Glaubens und das sind diese Vorbilder und die sind irgendwo hier oben auf der geistlichen Stufe und ich bin irgendwo hier. Aber es sind Männer, Menschen wie du und ich. Er sagte, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin Fischer mit all seinen Problemen. Und ich hatte meine Zweifel. Soll ich ja wirklich zu dieser Zeit rausfahren? Und er erkennt, er ist nicht wert. Die Bibel lehrt von Anfang bis Ende, dass wir Sünder sind und Gottes Gericht verdienen. Aber Jesus ist gekommen. Das steht hier im gleichen Kapitel. Lukas 5, Vers 32. Sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Für solche Menschen bin ich gekommen, die erkannt haben, dass wir nicht Gottes Herrlichkeit erreichen, dass wir Probleme haben. Jemand hier, der Probleme hat? Wenn du meinst, du hast keine Probleme, dann frage ich vielleicht nochmal deine Eltern, deine Kinder, ja. Manchmal denken wir sehen die Leute am Sonntag und sagen, ach, ich bin nicht so wie die. Ich kann da nicht hin. Die sehen alle so elegant aus und ihre Familien sind alle so nett und freundlich. Und bei den anderen ist immer alles so gut. Aber die Bibel berichtet uns, selbst die in der Bibel berichtet sind, bei denen war nicht immer alles gut. Die hatten ihre Schwierigkeiten, die hatten ihre Kämpfe, die hatten ihre Probleme. Er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß es. Aber Jesus nimmt die Sünde an. Er ist gekommen, um sie zu sich zu rufen. Dann sagt er hier sogar konkret, nicht die Gerechten, nicht die Leute, die meinen, sie sind selber gut genug. Er möchte, dass wir erkennen, wir brauchen Gott. Und das ist für ihn nicht eins, oh, du bist so einer. Sondern zu sagen, genau deswegen bin ich gekommen. Weil ich dich liebe. Nicht, du musst dich bessern und dann nehme ich dich vielleicht an. Wie wir das manchmal mit den Menschen machen. Sondern ich kenne dich durch und durch, ich habe dich gemacht. Ich weiß jeden Gedanken, den du je gedacht hast. Ich kenne jedes Wort, das du je gesprochen hast. Und ich liebe dich. Und ich möchte dir vergeben. Und ich möchte dir ewiges Leben schenken. Dass sie bei mir sind, dass sie in der Ewigkeit sind. Gott weiß alles und er liebt dich. Und wer folgte ihm? Wir haben hier Fischer. Wir haben Petrus, der ihn verleugnet hat. Wir haben welche, die vorher von Dämonen besessen waren. Wir haben Lukas später, der ihm folgte, der Arzt war. Wir haben Prostituierte, die ihm folgten. Alle Arten von Menschen. Jesus liebt alle. Jesus liebt die Sünde, er nimmt die Sünde an, dafür ist er gekommen. Du bist nicht zu schlecht, du bist nicht zu gut. Jesus möchte, dass wir ihn und seine Liebe und seine Vergebung persönlich erfahren. Aber ein vierter und letzter Punkt, Jesus kann dich verändern. Jesus belässt uns nicht, wie wir sind, er macht uns ganz neu. Ende Vers 10 und Vers 11 noch. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Er sagte, vorher warst du ein Fischer, vorher ging es dir um deine Geschäfte, vorher ging es dir um dieses irdische Leben. War ja auch gar nicht unbedingt schlecht. Deine Familie durchbringen, ernähren und einfach das Leben so dahin zu leben. Aber Gott sagt, für dich habe ich einen höheren Plan. Ich möchte dich gebrauchen, damit andere Menschen zum Herrn finden. Und er nimmt diesen Petrus, nicht nach Jahren, wo er ihn dann kennengelernt hat und seine Art verfeinert hat, sondern sagte, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Von jetzt ab werde ich dich ändern. Das ist da, folge du mir nach. Sei du in meiner Gegenwart und du wirst verändert werden. Hier noch ein Satz vielleicht zu merken. Du kannst so zu Jesus kommen, wie du bist. Aber Gott lässt dich nicht, wie du warst. Du kannst so zu Jesus kommen, wie du bist. Aber er lässt dich nicht, wie du warst. Er möchte dich verändern. Er hat Petrus verändert. Er nahm ihm und seinen Freunden zuerst die Furcht. Erste, was er ihm sagt, nachdem er gesagt hat, ich bin ein sündiger Mensch, weiche von mir, fürchte dich nicht. Weil wenn wir erkennen, wir sind schuldig vor dem allmächtigen Gott, dann erkennen wir, wir haben seine Strafe verdient. Und die Furcht ist berechtigt. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber weißt du was? Er sagt so häufig zu denen, die das erkannt haben, fürchte dich nicht. Weil was Jesus tut, er macht uns von Feinden zu Freunden. Selbst wenn wir ihn vorher völlig ignoriert haben, auf ihn geschimpft haben, Sachen getan haben, die gegen sein Wort sind, sagt er, dafür bin ich gestorben. Dafür habe ich mein Leben gegeben, weil ich weiß, nur so kannst du von innen heraus verändert werden. Nur so kann ich in dein Leben einziehen. Wenn du erkennst, ich habe mich schuldig gemacht vor Gott und ich habe nichts zu bringen, als nur meine Schulden zu sagen, kannst du mir vergeben? Wir haben das, wenn du in den Bibelstunden dabei warst, immer wieder gehört. Er tut es sofort, wenn wir sagen, bitte vergib mir. Und er macht uns zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern. Er lädt sie ein und sagt, kommt und folgt mir nach. Und dann macht er sie zu Menschenfischern. Nicht als Geschäftsvertreter. Ich stelle euch jetzt an und ihr sollt dies und jenes sagen und dann meinen Namen irgendwie verbreiten, wie sonst Vertreter heutzutage, ja, verkaufe unsere Produkte. Nee, wie? Ihr werdet meine Zeugen sein. Was tun Zeugen? Zeugen schwören darauf, dass sie nur das sagen, was sie wirklich gesehen und erlebt haben. Ja? Als Zeuge, du darfst nur sagen, was du selber erfahren hast. Nicht, die wollen nicht deine Meinung hören. Vor Gericht, wenn du als Zeuge auftrittst, du darfst nur sagen, das ist, was ich gesehen habe, das ist, was ich mitbekommen habe. Rest weiß ich nicht. Ich bin nicht der Richter. Ich spreche nicht das Urteil. Das ist nicht meine Rolle. Wir sollen Zeugen sein. Wir sollen Bezeugen. Das ist, was ich sagen kann. Ich wollte vorher nichts von Gott wissen. Aber ich habe seine Botschaft gehört. Habe seine Liebe erfahren. Ich habe nicht nur Predigten gehört. Er hat in mein Leben hineingesprochen. Und er hat mir vergeben. Ich weiß es. Er hat mich neu gemacht. Ich habe neue Interessen, neue Liebe. Und ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens. Beim Herrn zu sein, in seiner Herrlichkeit, wie wir es in den vergangenen Wochen gehört haben. Sie folgten ihm nach. Sie haben dieses erlebt. In der Nachfolge Jesu. Sie ließen das alte Leben mit seinen Sicherheiten hinter sich, begannen ein neues Leben mit Jesus. Und wenn sie das nicht getan hätten, du und ich hätten nie von ihnen gehört. Ich meine, außer denen, die in der Bibel erwähnt wird, welchen Fischer von vor 2000 Jahren kennst du? Bin mir sicher, da war irgendein Levi oder so. Aber nur, weil das ein typischer Name damals war. Aber ne, ich kenne keinen. Wir würden nichts über die wissen. Wir kennen sie, weil sie Jesus vertraut haben und ihm gefolgt sind. Und Leute merkten die Veränderung. Sie merkten, wie Gott sie verändert hat. Und in Apostelgeschichte stehen sie vor dem obersten jüdischen Gericht, Petrus und Johannes, also zwei von den vielen, die hier dabei sind. Und hier ist der Bericht darüber. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, die hatten da vor ihnen geredet, sagten, wie sie offen von Jesus und wie er ihr Leben verändert hat, wie sie einfach darüber reden können, ja, und sie erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien. Ja, das sind nicht gebildete Leute. Sie haben das nicht irgendwie studiert oder so. Ja, sondern sie waren mit Jesus. Und das kommt genau als nächstes. Verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sagten, diese Leute, diese Ex-Fischer, die sind so anders, die sind so freimütig, die haben so ein Vertrauen. Die einzige Erklärung, für was sie heute sind, ist, sie waren mit Jesus. Ist das nicht ein Zeugnis, dass wir uns wünschen, dass unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familie sagt, weißt du, wie der jetzt geworden ist, wie die ruhig bleibt, wie die jetzt nicht mehr dem Alkohol, dem Drogen nachgeht. Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist von diesem Jesus, von dem sie erzählt. Das war bei ihnen der Fall. Natürlich können wir heute nicht mehr Jesus auf Erden folgen, wie sie es damals taten. Aber wir können seinem Wort folgen. Wir können sagen, okay Gott, das ist, was du gesagt hast und ich nehme dich beim Wort, ich vertraue dir. Wie sieht es bei dir aus? Bist du nur ein Zuhörer oder ein Nachfolger Jesu Christi? Jesus warnt in Lukas 13, dass es nicht reicht, nur seine Worte zu hören. Lukas 13, ich lese noch hier zum Schluss, Verse 26 und 27. Er warnt, dass er eines Tages wiederkommt. Wir haben gerade letzte Woche gehört. Ich komme bald. Ja, Herr, komm bald. Wir wissen nicht wann, aber es ist balder, als es damals war. Ich weiß, das ist kein Wort. Okay? Kommt bald. Und er sagt in Lukas 13, Vers 26, wenn er dann kommt, dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Sie werden sagen, aber wir waren doch da, als du gepredigt hast. Wir waren doch in den Gottesdiensten. Wir sind doch zur Gemeinde gegangen. Er sagt, das reicht nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Nicht, dass ihr mal gesündigt habt, sondern ihr, die ihr in euren Sünden geblieben seid, die ihr nicht bereit wart zuzugeben, sagen, ich brauche dich, ich brauche die Vergebung. Ich weiß, ich bin nicht so gerecht und heilig, wie ich sein sollte. Vielleicht bin ich noch ganz gut im Vergleich zu anderen Menschen, aber das ist nicht der Vergleich. Der Vergleich ist Gottes Herrlichkeit. Und dem genügt keiner. Petrus hat ihm nicht genügt. Aber Christus hat ihn verändert. Und er möchte dich verändern. Ich weiß nicht, wo ihr alle steht. Aber ich weiß, Jesus will auch dich als Zeugen seiner Gnade haben. Als Zeuge, der sagen kann, ich habe erfahren, Jesus hat eine einzigartige Botschaft. Nicht komm und tu, sondern komm und folge mir nach. Und ich mache dich neu und ich schenke dir ewiges Leben. Habe erfahren, dass er sich persönlich um mich kümmert, dass ich ihm nicht egal bin, dass ich nicht ein kleiner Punkt im Universum bin, sondern ein Geschöpf in seinem Ebenbild. Habe erfahren, dass Jesus Sünde annimmt und uns liebt und dass er uns verändert. Wenn du sagst, das möchte ich haben, aber ich weiß nicht wie, sprich jemanden hier in der Gemeinde an, wir wollen helfen, wir wollen auf Jesus verweisen. Er ist der Weg, an ihn wollen wir uns erinnern, ihm sind die Jünger gefolgt, ihm wollen wir folgen. Bist du dabei? Gute Gründe, Christus zu folgen. Er hat Worte des ewigen Lebens, nicht wie irgendein Mensch, nicht einfach nur Vorschläge, sondern das Angebot des ewigen Lebens, die Liebe, die sich um dich kümmert, die Vergebung der Sünden und die Macht, dein Leben zu verändern, egal wie schlimm es vorher war oder wie gut es war, wirklich neu zu machen. Nicht, dass du dich zusammenreißt und ein paar Sachen unterlässt, sondern dass er von innen das Herz ändert, dass wir ihm folgen wollen. Das ist, was Jesus tut. Auch heute. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für Jesus Christus. Wir danken dir, dass er gekommen ist, Sünder zu retten. Wir danken dir, dass es dir nicht nur daran gelegen ist, dass wir irgendwelche Berichte über dich hören, sondern dass du jeden heute Morgen hier liebst und möchtest, dass wir dich persönlich kennen, dass wir erfahren, was es bedeutet, die Last der Sünde weggenommen zu haben, was es bedeutet, von innen heraus erneuert zu werden. Herr, wirke du es. Bewirke du diese Veränderung und lass uns deine Zeugen sein, die du gebrauchst, um einfach zu sagen, schaut, das ist, was ich aus den Menschen mache. Nicht um uns darzustellen, wie gut wir sind, sondern um zu zeigen, wie gut du bist. Der einfache Menschen, wie mich nimmt und zu Werkzeugen deiner Gnade macht. Herr, Ehre sei deinem Namen. Veränderung geschieht nur durch dich. Dich wollen wir loben, dich wollen wir rühmen. Und ich bete, wenn jemand hier ist und wie die Volksmengen erstmal nur zuhört, ich bete, dass sie, wie Petrus und die anderen Jünger, heute angesprochen werden von dir und ihr Leben dir ganz übergeben. Und wir freuen uns auf das, was wir in deiner Nachfolge noch weiter lernen werden. Lehre und forme du uns zu deiner Ehre. So bitten wir in Jesu Namen.